Wer bin ich? Diese Frage die beschäftigt uns Menschen mehr oder weniger das ganze Leben lang. Wir sind ein Mix von Teilidentitäten. Zum Beispiel Vater, Ehemann, Geschäftsfrau, Schweizer, Deutsche, homosexuell, heterosexuell empfindend und so weiter. Wir sind ein Mix von Teilidentitäten. Wenn man einen über einen anderen stellt, dann kommt es manchmal zum Konflikt oder zum Zerbruch von unserer Identität. Wenn ich zum Beispiel, wenn bei mir die Identität als Pastor, im Beruf und als Familienvater, wenn es da einen Konflikt gibt, dann wird es schwierig. Die Definition von einer gesunden Identität ist der Zustand, wo jemand mit sich selber eins ist. Wenn gewisse Aspekte im Konflikt miteinander sind, fühlen wir uns innerlich zerbrochen. Auch Jesus hat viele Teilidentitäten gehabt. Jesus war Sohn von Josef und Maria. Er war ein Bautechniker, Jude, ein Rabbi. Heimatort, also ist ein Jude mit Heimatort Bethlehem, aber aufgewachsen in Nazareth und so weiter. Am Tag von seiner Taufe, wo er auf dem Wasser auftaucht ist, ist Folgendes passiert. Es ist eine Stimme vom Himmel gekommen, die gesagt hat, und eine Stimme aus dem Himmel sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich große Freude. Ihm ist eine neue Identität zugesprochen worden, eine Hauptidentität, die alle Teilidentitäten umfassen tut. Eine neue Identität ist definiert worden und er ist vor allem geliebter Sohn Gottes. Alles andere ist auch noch, aber das ist eine umfassende Identität, die er hier bekommen hat. Taufe ist der Marschstein auf einem Weg auch von einem Menschen, wo er ein Leben startet, in die Nachfolge von Jesus. Taufe ist so ein Marschstein, wo man zum Ausdruck bringt, Christus soll in mir leben und ich in Christus. Ab dem Moment umfasst eine neue Identität alle unsere Teilidentitäten. Es ist wie eine stärkere Identität. Wenn wir Jesus Christus unser Leben anvertrauen, dann sind wir Kind Gottes. Kind geliebtes Kind Gottes. Und das gilt auch für dich. Der himmlische Vater liebt dich und hat grosse Freude an dir. Diese Hauptidentität umfasst alle unsere Teilidentitäten. Der Paulus beschreibt den radikalen Prozess von einer umfassenden neuen Identität im Galater 3, Vers 26 bis 28. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Eine neue Hauptidentität. Eine umfassende Identität. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden sind, seht ihr da wieder Zusammenhang zur Taufe? Taufe, also nicht Taufe natürlich macht, sondern Taufe ist ja, in der Taufe bringen wir zum Ausdruck, dass wir mit Jesus zusammen leben möchten. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden. Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Jesus Christus. Die neue Hauptidentität umfasst Teilidentitäten. Teilidentität, Juden oder nicht Juden, unsere Nationalidentität, Sklav oder Freie, unsere Sozialidentität, aber auch unsere sexuelle Identität, Mann oder Frau, verblasst und wird umhüllt von einer neuen Hauptidentität. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke heute Morgen. Teilidentität oder die neue Hauptidentität verlieren unsere Teilidentität an Bedeutung und verblassen ein bisschen. Das müssen wir uns zuerst mal reinziehen. Und das ist meine Hauptaussage in dieser Predigt. Und wenn dich alles andere nicht interessiert, dann heute noch erzähle. Das ist wichtig. Und behalte das. Hauptidentität für einen Nachfolger von Jesus Christus ist geliebtes Kind von Gott sein. Familienangehörig sein. Einen offenen Kühlschrank haben. Das WLAN, das sich selber einschaltet. Der Fingerprint, den du die Tür aufmachen kannst. Im Haus Gottes. Wenn nicht der Vater, der himmlische Vater, schon vor der Tür steht mit offenen Namen. Erbe sein. Vom himmlischen Vater. Ewiges Leben. Es heisst in der Bibel, ein Sohn bleibt immer Sohn. Ein Sklave muss irgendwann wieder gehen. Wir leben so oft noch als Sklaven von Gott, aber wir sind Kind Gottes. Wenn ein Mensch Nachfolger von Jesus ist, ein Kind Gottes, geliebtes Kind Gottes. Und das, wenn wir das reinziehen, wenn wir das verstehen, was das bedeutet, dann verändert das unser ganzes Leben ganz sicher. Und eigentlich ist das die Aufgabe von einem, in der Nachfolge von einem ganzen Leben, um immer mehr in die Identität von sich selber anzunehmen und in das hineinwachsen. Und ich glaube, da, was ich jetzt auch sage über Teilidentitäten, hängen ganz fest mit dem zusammen und ist von dem abhängig. Ich rede jetzt über körperliche, sexuelle Teilidentität. Teilidentität. Oft wird das als Hauptidentität angeschaut, die Sexualität. Das ist im Reich Gottes, als Nachfolger Jesu, ist Teilidentität. Das ist mal ein wichtiger Unterschied. Wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit diesbezüglich, was körperliche Identität anbelangt. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, das Leitmotiv der heutigen Zeit ist, ich bin das, was ich mich fühle. Es ist ein Grundgefühl, das Grundgefühl, ich bin das, was ich mich fühle, kann angewendet werden oder wird angewendet auf unsere sexuelle Teilidentität. Als was fühlen wir uns, als Mann oder Frau, aber auch auf unsere sexuelle Ausrichtung. Fühlen wir heterosexuell, homosexuell oder sonst etwas. Im Facebook gibt es ja 60 Möglichkeiten, um das Geschlecht anzugeben. Aber wir leben in einer Zeit, in der der Körper keine fixe Orientierung mehr gibt. Viele Menschen leben in einer sehr fragilen sexuellen Identität. Sie sind sozusagen heimatlos im eigenen Körper. Es hat mal einer über den hohen Wert vom Körper geredet und dann hat er eine Rückmeldung bekommen von einer Transfrau, die gesagt hat, ich habe noch nirgends eine so hohe Sicht auf meinen Körper gehört, wie bei dem, was du mir erzählt hast. Ich wünschte, mein Psychiater hätte mir das damals auch gesagt. Es ist mir klar, das ist ein Einzelstimm, das ist nicht repräsentativ. Aber was ich damit möchte zum Ausdruck bringen, wenn es um unsere Geschlechterfindung geht, gehen wir zum Psychiater. Wieso gehen wir zum Psychiater? Wieso soll der Psychiater bestimmen, wer wir sind? Wieso gehen wir nicht zum Gentechniker? Warum gehen wir nicht zum Gynäkologe oder zum Urolog? Verstehen Sie den Gedanken? Warum soll uns der Psychiater, die Psyche sagen, wer wir sind und nicht der Körper? Weil wir im Platonismus leben. Weil der Körper weniger Bedeutung hat als unsere Psyche. Das ist der Grund. Laut Schöpfungsbericht sind wir als Mann und Frau geschaffen. 1. Mose 1, Vers 27, als Mann und Frau geschaffen. Und der Paulus betont im 1. Korinther 6 ganz stark, dass die Sexualität am Körper verortet ist. Der Körper. Nicht beim Psychiater, beim Körper. Ebenfalls brisant ist das Thema Ehe für alle. Wir haben 2021 haben wir darüber abgestimmt mit einer Mehrheit von Ja-Stimmen von 64,1%. Es ist darum gegangen, ob wir als Kirche auch möchten, Unterschriftbögen auflegen und so. Und wir haben uns dagegen gewehrt und ich möchte nachher noch sagen, warum dass wir es nicht gemacht haben. Weil das ist ganz wichtig in meinem ganzen Gedankengang, den ich heute jetzt möchte weitergeben. Wenn jemand sechs in Interessengemeinschaft oder Regierung Bedeutung von Schlüsselwörtern ändert, dann verschafft sich eine neue Ideologie Platz. Beispielsweise, es gibt deutsche Lexika, die haben oft bei gewissen Wörtern hinten so eine eckige Klammer, steht NS drin. Nationalsozialismus. Und damit er zum Ausdruck, was hat das Wort während der Zeit vom Nationalsozialismus bedeutet? Das hat offensichtlich eine andere Bedeutung gehabt. Der Nationalsozialismus war eine Ideologie, die Wörter eine neue Bedeutung hat. Und damit hat man eine ganz neue Ideologie der Gesellschaft übergestülpt. Ein anderes Beispiel ist assistierter Suizid. Früher hat das assistierter Suizid geheissen. Bis man gesagt hat, man darf den assistierten Suizid nicht mehr mit Suizid und mit Tod in Verbindung bringen. Weil sonst wird ja impliziert, assoziiert, dass es etwas Schlechtes ist und dass man das nicht machen soll. Also hat man angefangen, andere Wörter zu suchen. Und wenn man jetzt googelt für EXIT, die Organisation für humanes Sterben, dann ist ihr Claim, ihr Slogan ist selbstbestimmtes Leben. Versteht ihr? Selbstbestimmtes Leben und manchmal noch und sterben. Aber ich habe es googelt und es ist einfach nur selbstbestimmtes Leben. Das ist typisch. Man versucht, hinter dem ganzen Gebilde vom assistierten Suizid, dem irgendwo ein bisschen den Stachel nehmen, so dass es eigentlich ganz gut in die Gesellschaft hineinpasst und dass es eigentlich gut tönt. Und man auch keine grossen Hindernisse mehr befürchten muss. Das ist jetzt so ein bisschen mein Gedankengang, gell? Und jetzt komme ich auf das Wort Ehe. Wir leben in einer Zeit, wo Ehe, ein Schlüsselwort, neu definiert wird. Eine neue Bedeutung gegeben wird. Über Tausende von Jahren ist das kulturübergreifend, religionsübergreifend, ist Ehe eine Beziehung zwischen Mann und Frau gewesen. Manchmal eine Frau, mehrere Männer, ganz selten, ein bisschen mehr, einmal mehrere Frauen. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Genau, aber immer Mann und Frau. Und eigentlich müssten wir, ganz unabhängig von einem christlichen Hintergrund, müssen wir aufmerken, wenn so etwas passiert. Wir müssen aufmerken. Es ist eigentlich wie, wir sind vorher in der Kindheit gewesen, oder? Bei dem Lied «Jeden Morgen». Ich habe nochmal etwas von der Kindheit mitgebracht. Priobahn. Als Kind war doch völlig klar gewesen, dass Priobahnen so zusammengestellt werden. Völlig klar. Wenn jetzt plötzlich jemand sagen würde, nein, von jetzt an kann man die auch so zusammenstellen. Dann müsste man aufmerken und sagen, jetzt passiert gerade etwas Wichtiges auf dieser Welt. Jetzt werden die Sachen neu definiert. Jetzt wird eine neue Ideologie kommt in unser Leben rein. Oder gleich ist es mit den Zügeln. Mit den Priobahn-Zügeln. Das war doch so spannend früher, um die Magnete, die Wirkung von den Magneten kennenzulernen. Oder? Auf einer Seite geht nichts, auf der anderen Seite zieht es. Und jetzt plötzlich irgendjemand sagt, nein, von heute, gell? Versucht man das einfach mal so ganz losgelöst von irgendwelchen ideologischen Gedanken, einfach mal auch mal sagen, es ist ein Blödsinn, zum sagen, es geht auch anders. Völliger Blödsinn. Würde man sagen, oder? Bei der Priobahn. Ich rede jetzt von der Priobahn. Aber jeder würde sagen, völliger Blödsinn. Das geht einfach nicht, das passt ja nicht. Also, ohne christliche, spezifisch christliche Weltanschauung müsste man sagen, mindestens mal aufmerken und sagen, da geht etwas vor sich. Mit einer jüdisch-christlichen Weltsicht ist das biblische Narrativ spielt eine enorm wichtige Rolle. Das biblische Narrativ ist so die Linie der Bibel, die Geschichtsschreibung der Bibel. Ich gehe jetzt nicht auf einzelne Bibelstellen ein, sondern möchte das biblische Narrativ euch ein bisschen vor Augen führen. Und zwar sieht man ganz am Anfang vom Schöpfungsbericht, die erste Seite der Bibel, wo Gott die Welt geschaffen hat, oder? Und das ist immer eine Polarität, Himmel und Erde. Land und Wasser, Feste und Wasser. Er hat Finsternis, Tag und Nacht, Finsternis vom Licht trennt. Und dann als König von der Schöpfung Mann und Frau. Die Polarität, die kompatibel ist, komplementär zusammenschafft. Und dann geht es die ganz, ganz biblische Geschichte durch, das ganze Geschichte und am Schluss von der Geschichte Offenbarung 21 und 22 ist beschrieben, wie ein neuer Himmel und eine neue Erde, eine neue Schöpfung kommt. Und das Bild von dem neuen Himmel und der neuen Erde wird wieder dahin gebraucht. Dahin zwischen Christus und seiner Kirche. Wieder die Polarität und das Komplementäre. Das Binäre und das Komplementäre, wo zusammen ein Paar bildet. Mann und Frau, Ehe, im biblischen Sinn ist einerseits ein Zeichen für die Güte der Schöpfung, wie super, dass das alles gemacht ist. Stehe, ist ein Bild für das. Und ein Wegweiser auf die zukünftige Welt. Das ist der tiefe Sinn von Ehe. Oder das Geheimnis von der Ehe, das dahinter steht. Enorm viel. Gottes Absicht kommen in der, für kommende neue Himmel und neue Erde. Bild, das Ehe als ein Zeichen zwischen Mann und Frau, als ein Zeichen dafür, als ein Wegweiser dort hin. Wenn wir jetzt aber die Ehe öffnen für Gleichgeschlechtlichkeit, dann müssen wir mindestens attestieren, der Begriff Ehe wird neu gefüllt. Ohne jetzt mal sagen, ja oder nein, aber Ehe wird am tiefsten Sinn und am Geheimnis beraubt, was eigentlich dahinter ist. Das sind mit mir wahrscheinlich einfach, und wird abgestuft, Ehe wird abgestuft auf ein soziales und ein sexuelles Arrangement. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Überhaupt nicht. Also nicht überhaupt nicht, aber das ist nicht meine Aussage heute Morgen. Und es ist mir auch klar, wenn Menschen das tiefe Geheimnis von der Ehe nicht mehr verstehen und wir vielleicht selber die oft gar nicht verstehen, sondern für uns selber vielleicht ein soziales Arrangement ist und ein sexuelles Arrangement ist und nicht mehr viel mehr, dann müssen wir uns auch nicht verwundern, wenn solche Sachen passieren. Und ganz ehrlich gesagt, jetzt einfach da unter uns, ich glaube, es ist von dem her gar nicht so schlecht, wenn das irgendwo auch gleichgeschlechtliche Liebe irgendwo einen guten Rahmen hat. Das ist gar nicht schlecht. Schlecht finde ich, dass das Wort Ehe gebraucht wird. Weil Ehe ist etwas anderes. Ehe ist etwas anderes. Aber ich glaube auch nicht, dass wir Nachfolger von Jesus, die eine andere Weltsicht haben, die Ehe irgendwo ganz etwas Tieferes verstehen, dass wir den Anspruch erheben können, dass unsere Überzeugungen vom Reich Gottes ein Staatsgesetz sein muss. Und darum bin ich, und das sage ich ganz ehrlich, gar nicht so bei den Abstimmungen nicht so eindeutig. Weil ich nicht sicher bin, ob wir einfach, wir sind kein Gottesstaat mehr. Wir sind ein säkularer Staat. Und einfach mal zum Nachdenken. Aber ich spüre aber mein Herz für Ehe. Ehe ist etwas anderes, ist etwas Tieferes. Aber wenn es ein soziales und ein sexuelles Arrangement gibt, wo auch die gleichgeschlechtliche Liebe einen Rahmen gibt, why not? Ich weiss, ich tue mich heute sehr aussetzen. Vielleicht auch die Aussage, die ich jetzt gerade gemacht habe, wird vielleicht nicht von allen verstanden. Auch andere Aussagen, die jetzt noch kommen, vielleicht nicht. Du bist vielleicht anderer Meinung. Das Problem ist nur, ich habe die Bühne. Das ist ein das Problem. Ich finde das echt auch ein Problem. Aber ich habe auch Verantwortung. Für das, was ich sage. Und ich sage, ich sage das nicht aus dem hohlen Bauch heraus, wenn ich jetzt auch weitergehen möchte, im Umgang mit so Menschen. Trotzdem gibt es Menschen, die homosexuell empfinden. Das ist eine Tatsache. Dem wollen wir uns nicht verschliessen. Auf keinen Fall. Aber wie, dass man mit dem umgehen soll, da wird man noch mal bei Jesus anklopfen. Und eins möchte ich vorausschicken. Auch wenn SRF der Freikirche zuschreibt, dass sie immer noch möchten, Leute umpolen und Konversationstherapie bewirten, das machen wir nicht und Jesus auch nicht. Also, dass das völlig klar ist. Das ist nicht der Weg. Dass wir glauben, Menschen, die homosexuell empfinden, müssen umpolt werden. Das ist nicht der Weg. Das ist nicht das, was wir als Seta-Kirche würden vertreten. Auf gar keinen Fall. Aber trotz der Katastrophe vom Sündenfall, wo vieles von der Schöpfungsordnung durcheinander geworfen hat und wo vieles nicht mehr der guten Schöpfungsidee von Gott entspricht, bestätigt Jesus in Matthäus 19 die ursprüngliche Schöpfungsordnung. Er sagt, dass der Mensch als Mann und Frau geschaffen worden sind und er sagt, er gibt eine monogame Ehe zwischen Mann und Frau, spricht er das, dass das richtig ist. Matthäus 19. Jesus sagt uns in Matthäus 19 auch, welchen Weg dass wir gehen könnten, wenn unsere Sexualität nicht dem Ideal entspricht. Weil Jesus ist sich sehr wohl bewusst, dass wir nicht mehr im Paradies leben. Dass nicht mehr alles paradiesisch ist. Und ich lese euch einen Text vor aus Matthäus 19, wo Jesus genau zu solchen Themen redet. Da sagten die Jünger, zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Nicht jeder kann dies verstehen, sagte Jesus. Das können nur die, denen Gott dabei hilft. Manche werden unfähig zu Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreiches Willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Wenn wir ein bisschen Übersetzung nehmen, die ein bisschen näher am Urtext ist, zum Beispiel die Luther-Übersetzung, dann tönt der letzte Vers, der Vers 12, folgendermaßen. Dann gibt es Verschnittene, die von Geburt an so sind. Und es gibt Verschnittene, die von den Menschen verschnitten worden sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben um des Himmelsreichs willen. Das Wort verschnitten. Da ist das Wort Eunuch dahinter, wo man im Deutschen kennt, Eunuch dahinter. Und das Wort kommt übrigens auch im Jesaja 56, Vers 4 vor. Das Wort wird gebraucht für sexuelle Minderheiten. Er weist auf sexuelle Minderheiten hin, die dort mal keinen Zugang zum Tempel hatten. Und es gibt eine Prophetie in Jesaja 56, wo es heisst, dass die Menschen, die Verschnittenen, dass die Zugang, also ein Tag kommt, wo die Zugang zum Reich Gottes haben. SRF ist der Meinung, dass Freikirchen Homosexualität und Trans als Lebensstil beurteilen, der in die Hölle führt. Ist nicht wahr. Liebe Leute, ist nicht wahr. Die Bibel sagt etwas anderes. Man kann eine Hauptidentität haben, als Kind Gottes, als geliebtes Kind Gottes und homosexuell empfinden. Wenn es Gott schenkt, dass wenn ein Mensch, wenn er die neue Hauptidentität annimmt und innere Heilung erfährt, sich in seiner Teilidentität von der sexuellen Ausrichtung auch eine Veränderung gibt, dann ist das ein Geschenk von Gott. Ich möchte die drei Kategorien, die hier erwähnt sind, kurz durchgehen. Es gibt derartige, die von Geburt an verschnitten sind. Da glaubt man, auch Auslegungen, Theologen glauben, dass das auch intersexuelle Menschen sind, wo Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig ausgebildet sind, also von Natur aus. Dann gibt es derartige, wo die zweite Kategorie, die von den Menschen verschnitten worden sind. Am Königspalast hat es tatsächlich Eunuchen gegeben, da kommt das Wort auch her, wo eben halt kastriert worden sind, weil sie dort geschafft haben. Oder auch, es hat die fürchterliche Praxis gegeben, dass Kriegsgefangene aus Kriegsgefangenen Eunuchen gemacht worden sind. Und damals haben die Menschen keinen Zugang zum Tempel gehabt. Es ist absolut revolutionär, dass Jesus da darüber redet, dass die Menschen im Reich Gottes willkommen sind. Absolut revolutionär. Und dann gibt es noch derartige, die aus eigener Entscheidung auf den verzichtet. Steht in dem Text. Jesus denkt radikal zu Ende, was eine umfassende Hauptidentität kann bewirken. Bis dahin ist es im Judentum völlig normal gewesen, dass man Kurate hat. Jesus bringt ganz etwas Neues auf das Tapet, Zölibat. Er spricht das Zölibat an. Wenn er sagt, es gibt die Möglichkeit, und der Paulus und Jesus haben sie ja auch gelebt. Wenn ich das als verheirateter Mann sage, dann ist das ganz schlecht, aber Jesus und Paulus und beide, den Lebensstil gewählt haben, haben das auch gesagt. Jesus sagt da, Menschen können ohne Sex leben, aber nicht ohne Familie. Ehe und biologische Familie sind nicht das Wichtigste, sondern das Reich Gottes und seine Familie ist es. Sagt Jesus. Sagt Jesus. Ich zitiere. Und am 14. März hat es einen Bericht gegeben, eine Zeitung, über Prostitution in Stockholm. Und da hat ein Ermittler von der Prostitutionseinheit, Simon Hexström, hat das Wort prägt, das ist ein hervorragender Artikel in der AZ, hat gesagt, Sex ist kein Menschenrecht. Ein säkularer Ermittler hat gesagt, Sex ist kein Menschenrecht. Ich glaube, das ist das, was Jesus da sagt. Menschen können ohne Sex leben, aber nicht ohne Familie. Wir haben leider in unseren Kirchen so eine Tendenz, dass wir Ehe und Kind halt ein bisschen glorifizieren. Es ist auch ein bisschen blöd, dass unsere Kasualien, da geht es um Kindersegnungen, da geht es um Trauungen und so weiter, aber wir haben so ein bisschen nichts für andere Menschen, die einen anderen Weg gehen. Wir müssen uns da mal noch Gedanken machen. Es ist nicht richtig, dass man das höher achtet, dass man den Lebensstil höher achtet als andere Lebensstil. Und Theologen meinen, dass in dieser Gruppe, die letzte Gruppe, der freiwillige Verzicht, dass in dieser Gruppe auch homosexuell empfindende Menschen gehören. Es ist völlig klar, man kann von Menschen, die nicht mit Christus leben, nicht verlangen, dass sie sexuell enthaltsam leben. Kann man nicht verlangen. Ich mache wirklich immer einen deutlichen Unterschied zwischen Menschen, die in der Nachfolge von Jesus stehen und Menschen, die nicht in der Nachfolge stehen. Obwohl es für alles best wäre natürlich. Aber man kann es nicht verlangen. Doch, wenn man Jesus möchte nachfolgen, dann ist es lohnenswert, auf Gottes Weisungen zu hören. Und ausgelebte Homosexualität ist nicht die Idee von Gott. Jesus öffnet hier eine Tür vom zölibatären Leben. Hat in der heutigen sexgesättigten Gesellschaft das natürlich ganz, ganz einen schlechten Ruf, zölibatär leben. Aber Jesus gibt dem Gewicht, und der Paulus hat dem auch enorm Gewicht gegeben, zugunsten vom Reich Gottes, die Hauptidentität, die wir haben, geliebtes Kind Gottes, sie voll können ausleben. Das ist ein hoher Anspruch und ist schwierig zu vertreten in der heutigen Zeit. Schnell gilt man als diskriminierend oder wird als diskriminierend brandmarkt. Ich komme zum Schluss. Wie können wir als Kirche Raum, einen Raum von der Sicherheit, Gnade und von der Geborgenheit gerade auch für sexuelle Minderheiten sein? Das ist die spannende Frage. Letzten Sonntag war jemand da von der Viva-Kirche Zug. Und sie haben mir erzählt, dass sie ein Bärli haben, ein Mannenbärli haben, das zu ihnen in die Kirche kommt. Und wisst ihr, da weiß ich, wünsche mir das schon lange, dass das bei uns auch passiert. Ich wünsche mir das schon lange. Dass homosexuell empfindende Menschen da willkommen sind. Da können sie kommen und Jesus kennenlernen. Eine neue Hauptidentität gewinnen. Ich glaube, wir als Seta-Kirche, ich sage das jetzt einfach mal so, dass wir morgen mit der Gemeindeleitung abstimmen. Wir möchten Menschen mit allen sexuellen Orientierungen herzlich willkommen heißen. Das ist die Hauptaussage. Alle Menschen herzlich willkommen heißen. Zweitens, wir sind keine Seitenwächter. Es geht nicht darum, dass wir ins Schlafzimmer von den Leuten schauen. Und die sexuelle Orientierung ist nicht das Wichtigste an unserer Identität. Geliebtes Kind Gottes sein ist das Wichtigste. Dritter Punkt, wir folgen der Lehre von Jesus auch im Ausleben der Sexualität. Das ist das, was vielleicht ein Dorn ist in der heutigen Zeit, wo schwierig ist zum Vertreten, und wenn das Video rausgeht, dann kann es auch sein, dass das mir zum Nachteil kommt. Aber ich kann es drehen und wenden, wenn ich es will. Ich kann vom biblischen Narrativ ausgehen. Ich kann einzelne Bibelstellen anschauen. Es schlägt kein Geist weg, dass das nicht gedacht ist. Im biblischen Sinn. Und darum möchte ich das auch mutig vertreten. Die wichtigste Botschaft ist, durch den Glauben an Jesus Christus haben wir eine neue Identität. Eine umfassende Identität. Wo auch unsere Teilidentität von der sexuellen Orientierung oder von der sexuellen Identität kleiner werden lässt, verblassen lässt. Es ist ein neues Fundament und ein neuer Bezugsrahmen. Ich möchte den Abschnitt nochmal lesen zum Abschluss. Aus Galater 3, Vers 26. Bis 28. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, gehört nun zu Christus. Nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen. Denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Jesus Christus. Amen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, dafür. Dass du etwas Größeres vorhast. Dass du dich nicht eingliederst irgendwo in unsere Teilidentität, sondern dass du alles umfassen tust. Ich finde das so genial. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und Vater im Himmel, ich bitte dich auch einfach, dass du schenkst, dass wir als Seelsorge dürfen einen Raum von der Gnade ziehen, einen Raum von der Sicherheit, einen Raum von der Heilung, wo Menschen mit verschiedensten Teilidentitäten, nicht nur auf dem sexuellen Gebiet, auf anderen Gebieten, auch von nationalen Identitäten, da sich dürfen willkommen heißen und dich dürfen kennenlernen. Da bitte ich dich von Herzen. Und du kennst auch, wenn Menschen da sind, wo die Hauptidentität von sich noch nicht dürfen entdecken, da bitte ich dich von ganzem Herzen dafür. Herr, öffne du die Herzen und sprich du ihnen. Sprich du jedem Einzelnen zu. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Du gefällst mir. Amen.